Nee, Musen habe ich abgelegt mit 8. Nee, der Mus hat die Kontrolle über seinen Teller verloren. Ganz ehrlich.
Hallo Christoph.
Oh, Mathis, hallo.
Na? Na? Du klingst doch richtig begeistert.
Ja, ich habe mich hier gerade von Rechner geschleppt.
Weil du so snuggly bist in deinem neuen Snuggly-Outfit?
Das, jetzt ist wieder alles gut, wenn man sitzt, ist okay. Nee, ich war auf dem Geburtstag am Freitag, heute ist Sonntag, und wir haben waren auf dem Bolzer, Indoor-Bolzer, und haben ein bisschen gekickt.
Gekickelt.
Fußball, weißt du?
So ein bisschen. Abgekickert.
Bisschen abseits gemacht und mal eine Bananenflanke gezogen und sowas. Diese Start-Stopp-Automatik, die du da immer fährst, ne? Dass du schnell dich bewegst und dann musst du stoppen und dann musst du die Anrichtung bewegen und dann drehst du dich.
Und bist du alt für das so.
Das ist die Übung. Also Körper. Ich habe mir natürlich das ganze, das war Kunstrasen, ich habe mir das ganze Knie blutig aufgerutscht. So, innerhalb der ersten 10 Minuten.
Ja.
Aber ich habe dann einfach nicht mehr mich auf den Rasen gekniet. Ich habe nur noch einmal versucht, so eine Grätsche, eine Blutgrätsche habe ich angesetzt.
Ja, wunderschön.
Da ist mir aber nichts passiert. Das Problem ist, meine Beine machen das noch nicht mit und ich laufe jetzt hier die ganze Zeit mit so alte Herrengeräusche rum, nenne ich das, oder Männergeräusche. Weißt du, wenn du dich anstrengst und und heute Morgen habe ich beim Aufstehen, also ich lag auf dem Rücken und habe dann gelernt, ich kann mein rechtes Bein über mein linkes Bein schlagen und es ist nur ein bisschen anstrengend. Dann habe ich es andersrum probiert und es ging nicht. Also meine Decke lag noch auf meinen Beinen. Ich hatte also zusätzliches Gewicht, ne? Sozusagen noch beim Anheben des Beins, ne? Das war nicht unter Idealbedingungen.
Ja.
Aber ich musste meine Hände zur Hilfe benutzen, um dieses Bein über mein anderes Bein zu hieven, weil es nicht ging.
Aber war das jetzt das verletzte Bein oder hat das mit nichts zu tun?
Ja, zufälligerweise war das verletzte Bein, aber das ist reines Muskelversagen. Oh. Ja, und du sagst doch immer, du bist so ein Sporty Spice, spiel doch mal Fußball. Und guck mal, wie sich...
Nee, ich war gerade laufen tatsächlich und ich musste stoppen, weil ich zwischendurch dachte, ich glaube, ich kotze gleich. Also, in meinem Fall war das so, dass ich das Gefühl hatte, mein Magen ist auch super voll, obwohl ich gar nicht so viel gegessen habe. Aber ich fühlte mich doch sehr, sehr, sehr unfit und ich war gute 35 Minuten unterwegs und davon habe ich 20 Minuten gelaufen und der Rest bin ich gegangen und Pause gemacht und den Herbst genossen. Also, ja, ich fühle mich doch etwas außer Form. Aber ich war auch wirklich sehr lange nicht mehr irgendwas tun. Also, es waren ja 2 Urlaube und jetzt war ich krank und naja. Bin ich jetzt mal, ne? Muss jetzt wieder reinkommen.
Ich habe ja, gehen geht bei mir ja auch. Ich habe so in diesen Transitphasen von Stehen und Sitzen und Liegen, also alle, also.
jede Phasenänderung, ja.
Wenn ich meinen Zustand ändere, dann gibt es da so ein paar Probleme.
Ja.
Und ich stand übrigens nur 30% der Zeit, war ich auch im Tor, ne? Es war jetzt nicht so, dass ich hier, also, viel gerannt bin, aber die Momente, wo ich dann den Gegner angelaufen bin, war schon schwierig.
Wie groß war denn da die Halle? Also ich stelle mir so ein Indoor-Ding, so einen Kinderplatz vor, wo du so ein großes Wohnzimmer hast quasi.
Du kennst das ja damals vom Fußballtraining sicher. Nee, kennst du nicht. Aber manchmal, wenn man trainiert, nimmt man so einen ganzen Platz und spielt quer. Also dann hat man 3 Felder auf einem queren Platz. Und das war ungefähr so. Also es waren quer über den Platz, waren da 3 Felder. War auch ein kleineres Tor. Ich würde sagen jetzt 3x2 Meter oder so Tor.
Also den war reingelegt und dann war das Ding zu.
Schön wär's. Man hat auch Angst. Man hat auch wirklich Angst vor Bällen
ja, auf einmal. Ich verstehe. Ne? Ich war ja in der Schule auch der Meister da drin, Bälle ins Gesicht zu kriegen. Ich weiß, dass ich... Einmal waren wir auf dem Ausflug irgendwie. Wir hatten so eine Klassenfahrt oder so. Und ich glaube, ich habe an einem Fußballspiel 2-mal den Ball mit voller Kraft ins Gesicht geschossen bekommen. Und ich unterstelle den Leuten, dass es nicht absichtlich war. Es fühlte sich nicht so an, aber trotzdem habe ich es immer abbekommen. Ich hatte sogar einen Zahn verloren, weiß ich noch. Nee, nicht Zahn. Ich hatte Zahnspange und habe da die Zahnspange rausgebrochen quasi an der Stelle. Es war schön.
Der Bracket.
Genau. Ja, ich habe da ich habe richtig Respekt davor. Ich habe so oft in meinem Leben schon einen Fußball ins Gesicht bekommen, dass ich auch genug habe einfach. Weißt du, man hat diese Erfahrung gesammelt, man hat die so auf der Bucketlist, das ist so ein Checkbox, die man schon ausgefüllt hat. Und dann denkt man so, jetzt habe ich auch genug. Weißt du?
Ja, ich habe auch gehört, der Körper merkt sich Schmerzen und deswegen wird Schmerz, also wenn man den gleichen Schmerz oft erfährt, wird das im Alter, fühlt sich das schlimmer an, weil der Körper sich das merkt und weiß, wie schlimm das mal gewesen ist und dann kommt zusätzlich noch die Schmerzerinnerung dazu zum eigentlichen Schmerz. Ja. Habe ich mal gehört.
Bestimmt.
Lass mich lügen, aber so oder so ähnlich ist es. Aber der Ball war auch viel härter, als ich das in Erinnerung hatte. Also früher waren Bälle nicht so hart. Das glaube ich nicht. Die haben da den.
Du hast ja auch in einer Zeit gespielt, in der man doch auch andere Ansprüche hatte. Also, Christoph, erzähl uns von deiner Fußballerfahrung. Du bist ja ein alter Profi.
Ich habe eine Fußballkarriere hinter mir. Eine große. Ja. Ich habe überall schon gespielt, diese Positionen.
Überall. Ich habe sie alle gesehen. Messi.
Wär Messi in Bokel aufgewachsen, hätte ich mit Messi gespielt. Ja. Auf jeden Fall.
Und zwischen wie alt hätte er sein müssen?
Wenn ich das wüsste. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander, alterstechnisch. Nö, ich habe ja Fußball. Ich habe ja früh schon angefangen mit Fußball und auch früh aufgehört mit Fußball. Ich glaube, erste, zweite Klasse war ich durch. Und dann wurde ich auch noch immer von meinen Kollegen gefragt, warum ich nicht mehr zum Fußball komme. Das ist richtig so wie nur eine Sekte gewesen. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Hockey-Erfahrung war, ob dich die ganzen Hockey-Freunde immer noch gefragt haben, warum du nicht mehr kommst.
Nee, und die waren, glaube ich, ganz froh, dass ich nicht mehr gestört habe. die haben das alle sehr, sehr viel ernster genommen als ich damals. Und ich war dann so dabei, ich bin auch so mit zum Spielen gegangen, hab dann halt nicht gespielt oder nur kurz. Ich erinnere mich an eine Erfahrung, wo ich 11 Sekunden lang im Spiel war. Ich weiß nicht, ob ich dich schon erzählt habe.
Hast du schon erzählt?
Habe ich schon erzählt, ja. Und ich glaube, die haben auch schon sehr lange gespürt, dass das so in Richtung Ende geht. Und ich glaube, die waren ganz froh darüber, dass verletzte Pferd erschossen wurde, sagen wir so.
Ich weiß auch nicht, also warum das mich gefragt wurde. Vielleicht ist das auch sowas wie schönes Wetter heute, warum gehst du nicht mehr zum Fußball, sonst so ein Talking Point.
Ja, oder du warst halt so groß, auch schon als Kind, und die wollten halt einfach den Spielvorteil nicht weggeben.
Ich gegen Ende meiner Karriere, würde ich sagen, habe ich so 20 Minuten gespielt pro Spiel oder 10. Ich war immer Verteidigung. Ich erinnere mich die meiste Zeit, mich auf der Bank gesessen zu haben oder am Spielfeldrand. Also ich erinnere mich an wenig Spielmomente am Ende. Am Anfang ja, am Anfang meiner Karriere war ich ja Stürmer. Habe da auch mal einen Dribbel gemacht. Und auch mal ein Tor geschossen. Bestimmt.
Bestimmt. Gab es unzählige sicherlich. So viele, dass du dich nicht erinnern musst.
Am Ende meiner Karriere war ich Verteidiger, weil ich ja auch nicht, habe ich ja glaube ich auch schon erzählt, weil ich einfach aufgehört habe, beim Lauftraining mitzumachen, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Und dann ist man halt auch nicht mehr mobil.
Ja.
Das ist ein hartes Pflaster, der Amateurfußball in Deutschland. Naja, auf jeden Fall, jetzt bin ich ja wieder dabei, kann nochmal ganz groß rauskommen und ich kann nicht mehr laufen.
Kenne ich das Problem.
Naja, ich gehe jetzt erstmal 2 Wochen nicht spazieren, dann bin ich wieder gesund, denke ich, und dann sind die Blasen auch abgeheilt. Ich meine, draußen ist ja auch schön, hast du ja gesagt, schönes Herbstwetter. Ich würde auch fast schon sagen, es ist wieder Bombardino-Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Mogelt sich ein, der warme Bombardino läuft den Hals herunter, da freust du dich doch.
Und ich mit meinem neuen Milchaufschäumer, ich habe jetzt herausgefunden, Hafermilch-Barista ist es, also das ist wirklich Schaum und Schaum und Schaum. Mhm. Und das Ich fuchse dich wieder rein. Ich habe jetzt mal einen Bombardino Macchiato gemacht, würde ich behaupten. Also viel Schaum, bisschen Schuss Eierlikör, aber viel Schaum, Schuss Kaffee. Und da habe ich mich gefragt, warum bietet das nicht einfach jede Cafeteria? Nein. Wie heißen
Leute die Kaffee? Jedes
Kaffee. Warum ist das nicht ein Zusatz? Es gibt ja auch diese Sirups.
Ja. Dann sagen wir mal einen schönen Bombardier-Zusatz oder einen schönen Eierlikör-Zusatz.
Aber mit Eierlikör. Ja. Ich hätte gern einen Cappuccino mit Eierlikör.
Con Klöten, bitte.
Ein Klötenköm. Ein Klötenköm.
Ein Klötenchino, sagst du, möchtest du haben.
Und dann bin ich nachher auch Kaffee-Experte für Eierlikör und kann am Gewicht rausfinden, was für ein Eierlikör das ist. Dann kriege ich den oder kriege diesen Becher und fühle den so und schwenk so, kein guter Eierlikör.
Ja, ist ja die Dichte nicht hoch genug. Die Sämigkeit kannst du spüren.
Bombardino-Sommelier.
Ja, was haben wir da? Da haben wir einen 2022er Frischernte.
Frischernten.
Bombardino. Mit feinster Landmilch. Oder hier, auch neu, der aufgeschäumte Hafer-Barista-Style. Ja, dann kannst du das ja etablieren und das ist dann halt ein Bombardino. Einfach. Oder Bombacchiato.
Bombardino finde ich sehr gut. Das sollten wir, glaube ich, einführen als unseren Bombardino, der ja irgendwie um das auch abzugrenzen, um das auch abzugrenzen von dem, was da auf dem Markt für, also wir sollten
schon
das
vorher der für den großen Bombardino-Markt, weißt
du? Sollen wir auf jeden Fall wegtrademarken, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist ein Name.
Die Nische, sagst du.
Der bleibt im Kopf.
Wir haben uns ja eigentlich hier versammelt, um was ganz anderes zu reden, Christoph. Wir haben es ja letzte Woche ganz groß angeteasert. Wir wollen gar nicht über Bombardinos reden. Nicht zu viel. Bombardino hat seinen Platz in diesem Podcast. Den braucht er, den nimmt er auch ein. Das steht außer Frage.
Du meinst, dass wir nicht über Bombardino, sondern über Bombay-Dino reden wollen?
Ja, ich war nämlich in Indien zwei Wochen. Die große Indien-Folge. Ja, ich war nicht in Bombay, muss ich dazu direkt leider sagen. So, das war mir zu teuer. Indien ist ein großes Land. Wir waren schon.
Wie zu teuer?
Nee, also nach Bombay zu gelangen ist zu teuer. Oder also
wenn zu man fliegen. Ach so, weil wenn man eins über Indien hört, dann ist meistens nicht teuer der Begriff.
Ja, richtig. Nee, also teuer ist es definitiv nicht. Also wir haben da also gelebt wie Könige. Ich bin, also weißt du, wenn du hier in Deutschland sagst, yo, ich fahre jetzt nach Berlin, dann ist nicht dein erster Gedanke, ich nehme jetzt ein Taxi. Einfach so und sage, fahren Sie mich nach Berlin oder nach Frankfurt. Aber in Indien ist es gar kein Problem. Ein Anruf, da kommt sofort ein Typ und der fährt dich einfach sonst wohin. Wenn du mit dem 40 Stunden fahren möchtest, kein Problem. So, und wir haben.
Ich nehme an, er hält die Ruhezeit noch ein und stempelt das auf seiner Karte.
Ja, aber selbstverständlich. wir haben so lange Futur jetzt nicht gemacht, dass es notwendig war, aber. Ja, aber halt zwischen großen Städten irgendwie 5-Stunden-Touren einfach mit einem Taxi zu fahren, ist schon, also dachte ich nicht, dass ich diese Erfahrung haben werde, ehrlich gesagt. Ich dachte nicht, dass ich mir das jemals im Leben leisten könne. In Indien kann ich es mir leisten. So.
Was redet man so auf der Fahrt? Wie läuft das? Oder sitzt man da einfach still hinten drin? In Deutschland ist ja auch oft, dass man mit dem Taxifahrer redet.
Ja, teils, teils. Also der erste konnte. Bisschen Englisch, da haben wir uns über, das war sehr gut, also wir sind angekommen am Flughafen in Delhi, sind dann nach Chandigarh gefahren, was so ein bisschen nordwestlich ist von Delhi und dann also eigentlich so 5 Stunden Fahrt, ich glaube 250 Kilometer oder so oder 300, was nicht viel klingt, aber viel ist, in dem Verkehr. Der konnte halt ein bisschen Englisch, nicht perfekt, aber er hatte immer Google Translator ready. Und hat sonst im Zweifel dazugegriffen. Und mit dem haben wir uns Musik ausgetauscht. Und er war so, und er meinte, ich mag alle Musik. Ich mag alle Musik. Macht irgendwas mal an aus Deutschland. Und da haben wir.
Was habt ihr angemacht?
Er hatte vorher ein bisschen Rap an. So Hindi-Rap ist auch ganz geil, ehrlich gesagt.
War das denn so Gangster-Rap oder so Abiturienten-Rap?
Nee,
oder
schon. Ich glaube, es war Gangster-Rap. Ich habe ja nichts verstanden. Aber es klang eher so wie Gangster-Rap. So ein bisschen. So, und es war, wir haben dann angemacht Materia und das fand er richtig geil, wirklich. Wir haben einen Song angemacht, ich glaube El Presidente oder so, und das fand er richtig gut und jeder andere Song danach hat er bewertet im Vergleich zum ersten Song und gesagt, ist schlechter und so, und wir hatten dann auch immer so hier, wie heißt der, Grüne Wolken und so, das fand er dann langweilig. Er mag ja aber alle Musik, aber anscheinend mochte er nur genau eine Richtung, nämlich so Rappiges. Und wir haben so ein ganzes Spektrum durchgemacht. Ich habe einen KIZ-Ding angemacht. Das fand er überhaupt nicht gut. Das habe ich sogar vorher abgebrochen, weil es unangenehm war, weil ich gemerkt habe, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Und man merkt auch, so manche Songs funktionieren, wenn du
den Text
verstehst. Genau, wenn du den Text verstehst, funktionieren manche Songs. Und wenn du gar nichts verstehst, funktionieren andere wiederum dennoch ein bisschen. Und wenn die so richtig rhythmisch sind, dann funktionieren die einfach.
Hast du auch so harten Gangster-Rap angemacht?
Nee, wir haben uns nicht getraut, dann von Material weit wegzugehen, weil jeder Versuch, den wir gemacht haben, hat nicht funktioniert. Und dann sind wir direkt zurückgerudert. Und zwischendurch wollte er einfach nochmal den ersten Song hören. Ja. Aber der Typ war top. Eigentlich. Also, das waren gute 8 Stunden. Wir haben nämlich diese 4 bis 5 Stunden Fahrt war dann doch ein wenig länger. Ich sag mal so, das erste Schild, was ich gesehen habe von dem Zielort, also von Chandigarh, war hinten am Horizont habe ich es gesehen und in dem Moment beschließt er, nee. Und dreht auf der Autobahn einfach um, fährt in Gegenverkehr. Und fährt wieder raus, weil da mich so ein Stau war, dass er gesagt hat, nee, den Scheiß macht er nicht mit. Und ist ganz woanders dann gefahren. Und das nächste Mal ein Schild für Chandigarh habe ich dann irgendwie 4 Stunden später gesehen. So. Oder kurz vor da sein. So.
Ich finde es gut, dass man auf der Autobahn umdrehen kann. Ich nehme an, es gibt keine Leitplanken.
Nee, da gibt es Leitplanken. Du kannst da eigentlich nicht umdrehen. So. Aber wenn du da auf der Autobahn fahren auch einfach Fahrräder oder gehen Leute spazieren und so. Also es ist halt, Verkehr ist da was ganz, ganz Besonderes, wirklich. Also es gelten da keine Regeln, habe ich gemerkt. Die einzige Regel ist Hupen. Hupen ist wichtig. Du hupst immer. Du fährst immer in der Mitte von der Spur, damit du auch hier auf jeden Fall zwei Spuren blockierst. Das ist wichtig.
Damit du besser ausweichen kannst, falls einer von dir rüberkommt.
Vielleicht. Aber was ich gemerkt habe, und das fand ich tatsächlich sehr auffällig, war, es wird sich an keine scheiß Verkehrsregel gehalten, aber die Geschwindigkeit wird eingehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall war. Also ich habe einmal ein Auto gesehen, was richtig geballert hat. So. Ja. Was dann so gepfeffert ist, sag ich mal. Aber alle anderen waren immer die gleiche Geschwindigkeit. Und es war, selbst wenn es möglich gewesen wäre, schnell zu fahren, sind sie es nicht. Da muss ich sagen, hui. So, fand ich überraschend. Bei dem, was da sonst im Verkehr abging, war das echt.
In Deutschland richten sich ja Geschwindigkeiten oft auch an dem Straßendesign. Also wenn die Straße schlecht ist, ja, ist die Geschwindigkeit auch niedriger vielleicht. Ja. Ist das auch ein Sicherheitsmechanismus, wo die denken, ja, da könnte ich sterben, weil der Rest ist ja nur ein Blechschaden.
Kann sein, aber es gab durchaus viele Strecken, die völlig in Ordnung waren, wo das jetzt nicht irgendwie kaputt war oder, ne?
Okay.
Würde ganz gut aussehen. Aber ja, wir haben Stau ohne Ende, ey. Weißt du, so viele Autos, du hast da irgendwie drei Spuren, benutzt werden aber fünf. So, weißt du? Weil das wird so gequetscht und jeder ist nur ich im Auto, im Verkehr, weißt du? Da fährt eine Ambulanz. Und die fährt halt nicht, weil die steht im Stau. Und die ganze Zeit ist die Sirene an und die ganze Zeit will die durch und es lässt sie keiner durch. Niemand macht Platz. Und dann, wenn dann doch einer durchkommt, oder
eine Ambulanz sich dazwischen,
fährt natürlich einer dahinter. Und fährt, ja, nimmt, fährt mit Speed mit. Weil man ja diese Lücke ausnutzen möchte, weißt du? Dann musst du sagen, Alter, das ist echt, das ist wirklich in Deutschland top. Also, das funktioniert einfach. So, und jeder weiß, wenn du eine Ambulanz nicht durchlässt, bist du ein Arschloch. Das weiß man einfach. Du wirst wahrscheinlich von den anderen Autofahrern angepöbelt, wenn du nicht rechtzeitig Platz machst. Dann hupen die dich auch an und im Zweifel steckt einer aus und haut dich oder so.
Wird direkt gemeldet.
Anzeige ist raus.
Denunziantentum ist bei sowas ganz hochgeschrieben. Aber gefahren bist du selber nicht.
Nee, also auf das traue ich mir wirklich nicht. Also das, was da abgeht, wenn man es kann oder wenn man sich das getraut hat, macht das, glaube ich, auch echt viel Spaß. Man ist, glaube ich, wirklich in so einem Flow-Mode. Hat er auch ein Kumpel erzählt, der das in Vietnam gemacht hat. Er meinte, wenn du da durchfährst, das ist wie so, du bist einfach im Modus. So, das fließt einfach irgendwie so, du fließt da so einfach mit dem Verkehr mit. Und ich habe das so ein bisschen gehabt, wenn ich zu Fuß gegangen bin und irgendwie durch den Verkehr durch. Das ist einfach, irgendwie funktioniert einfach. So, du, ne? Du gehst halt einfach und dann hält schon jemand an für dich. Oder auch nicht. Aber das, dann hältst du halt an. Ich hatte so viele also ich habe einen umgeworfenen LKW gesehen, der da anscheinend schon länger lag. Davon mehrere, einen kleinen Bus, ein kaputtes Auto am Rand.
Das klingt so, als wären die da verendet, so.
Ja.
Ja, kein Benzin mehr gehabt, stehen gelassen.
Nee, aber ja nicht verendet, sondern also auf der Seite liegend. Einfach so mitten auf der Straße, in der Straße komplett blockiert. Aber der sah aus, als ob der da schon länger lag, so. Ich hatte Situationen, wo das zwei Motorroller so hart gebremst haben, dass sie direkt voreinander gestopft sind. Wirklich so, dass die Vorderreifen sich gerade berührt haben. Und das, wo ich dachte, ey, gut, dass ich hier nicht fahre. Also, so würde es mir gehen, nur dass ich nicht vorher gebremst hätte, sondern ich wäre halt den umarmt.
Mhm.
Ja. Es gab sehr viele gruselige Sachen. Verkehr ist eine Sache. Und das zweite, was ich sehr, sehr gruselig fand, ich habe ja Ambulanzen schon erwähnt, aber du siehst auch überall Werbung für Krankenhäuser. Und das finde ich schon, das ist schon echt, das hat so einen Beigeschmack irgendwie. Ja, wir sind die Krebsspezialisten und so. Jeder ist Super Speciality Hospital. Super Speciality. Alles ist super. Wir sind die Besten hier in der Region. Und die Hälfte davon sind Ayurvedic oder Homeopathic Hospitals, wo du gleich weißt, okay, da kann ich auch an einem Kristall in mein Wasser machen und sagen, ich bin geheilt. So. alles ein bisschen.
Das ist traditional.
Ja, es ist. Also, krank willst du nicht werden. Womit ich schon mal vorausnehmen kann, dass ich wurde natürlich krank, aber ich musste immer nicht zum Arzt. Also, In Indien, in Deutschland, ja. Da wurde ich jetzt notverwandelt. Ja, ich habe nämlich in der zweiten Hälfte habe ich mir dann doch, ich sage so, einen Bekannter oder ein indischer Bekannter, auf dessen Hochzeit wir auch waren, hat gesagt, Essen ist ein Problem. So, da kannst du Durchfall kriegen. Aber Wasser, und ich zitiere, Water really fucks you up. So. Und ich fürchte, ich habe was gegessen, was wahrscheinlich in Leitungswasser gewaschen wurde oder weiß ich nicht. Nicht schön. Ich bin zurückgekommen und ich habe jetzt 2 Briefe bekommen vom Gesundheitsamt, weil ich 2 separate Bakterien mir eingefangen habe, die Durchfall erzeugen. Das ist schön. Und die Meldepflicht, die sind wohlgemerkt.
Also, hättest du da Leute anstecken können mit oder was heißt das? Und der hätte es nicht auf die Straße kacken
dürfen. Hätte ich im Gesundheitswesen gearbeitet oder mit Lebensmitteln oder so, hätte ich zu Hause bleiben müssen. Auf jeden Fall. Hätte ich mich strafbar gemacht, wenn ich zu Hause gegangen wäre. So im Alltag war so persönliche Hygiene einhalten. So, und dann geht das schon. Und geht auch. Also wenn ich mich umgucke, dann hat keiner hier das, was ich hatte, sagen wir so.
Und wie war das im Flugzeug? Also da musst du ja, also...
Ja, da habe ich...
Da gibt es ja nicht so viele Toiletten, oder?
Das habe ich gelöst durch... ich habe knapp 2 Tage gefastet. Ich habe innerhalb von den Reisetag und den Tag davor plus das Wochenende danach habe ich quasi insgesamt vielleicht 1500 Kalorien gegessen oder so. Über 4 Tage. So habe ich mir das dann... Habe ich es
nicht überlebt. Und dann musste man nicht auf Klo. Im Flugzeug, oder?
Ich war trotzdem ganz oft auf Klo im Flugzeug, aber nicht so oft. Also im Flugzeug habe ich zum Beispiel nichts gegessen. Hab dann da gab es ja so Essen, habe ich gar nichts gegessen von, beziehungsweise doch, irgendwie gab es dann Früchte oder so, die habe ich dann mal probiert. Aber ja, das ging sofort wieder raus. So. Ich war trotzdem auf Klo diverse Male. Ja, aber das ist nicht, meine Frau hat immer gesagt, wenn ich von Indien erzähle, klingt das immer so böse. Aber die Reise war ganz geil.
Ja, aber das haben wir ja schon geklärt, dass die besten Geschichten passieren, wenn du etwas scheiterst Problem hast.
Es muss immer ein Problem mit dabei sein, sonst ist es uninteressant.
Und das ist ja auch das Deutsche, ist ja wichtig, diese Mängel, dass man über Sachen
sich... Man muss auch meckern können, ne? Sonst ist es ja keine erzählenswerte Story.
Ich glaube ja, dass viele Sachen schön waren in deinem Urlaub, aber davon brauchen wir ja gar nicht reden.
Nee, eigentlich
das
nicht.
Das ist ja langweilig. Das interessiert langweilig. Ja keinen. Von da aus finde ich gut, dass du dir versucht hast, diese Bakterien einzufangen. Schade, dass du übertrieben hast und 2 bekommen hast. Eine hätte ja gereicht.
Ja. Aber apropos, ein möglicher Grund, woher das kommt, ist, ich möchte allen sehr ans Herz legen. Ich habe es schon in unserem Discord auf lufthieroben.de verkündet. Aber life-changing. Jetzt im Nachhinein in mehrerlei Hinsicht ist, ihr nehmt euch bitte eine rohe Zwiebel, schneidet die klein, also klein heißt nicht wirklich klein, sondern wie so Apfelscheiben.
Scheiben?
Ja, so Apfel, so Stücke, so Achtel, Sechzehntel, sowas.
Also Schiffe?
Ja, so kleine, genau, so ein kleines Zwiebelschiffchen. Mhm. Und dann nimmst du eine Limette oder Limettensaft, drückst das drüber und dann ab in den Mund damit, in Rohform.
Kauen.
Absolut, ja. Kauen und das ist so, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, dann kannst du mir nicht glauben, wie anders das ist, als man denkt, dass es ist. Das ist eine großartige Experience.
Ich habe das schon 5-mal von dir gehört jetzt, glaube ich, insgesamt, weil wir doch ab und zu uns mal sehen und ich habe es noch nicht ausprobiert.
Hast du es da? Hast du eine Zwiebel da? Hast du
eine rote Zwiebel da, aber ich glaube, ich habe keinen Limettensaft.
Ja, aber Zitronensaft ist ja auch okay, Zitrone.
Das Problem ist mal, dass ich muss jetzt aufstehen und vielleicht hast du am Anfang der Folge aufgepasst,
ja.
Wie das ist.
Komm, wir machen das jetzt, Christoph.
Okay, wir sehen uns ich komme in einer halben Stunde wieder. Vielleicht habe ich ja nicht mal Zitronensaft.
Doch, ich sehe auch, dass er keine Hose anhat. Du musst dir vorstellen, Christoph hat gerade keine Hose an, so, das ist Punkt 1, und hat so einen Umhängemantel bekommen, ja, haben wir, glaube ich, letzte Folge erwähnt, indem er jetzt immer durch seine Wohnung läuft. Der hat also eine rote Robe um, läuft ansonsten untenrum halb frei, ich sehe seinen Schlong nicht, durch die Wohnung und macht dabei noch Altherrengeräusche. Ist schön. Ah, jetzt zieht er sich natürlich noch einen Schlafsack als Hose an.
Wollen wir mal gucken?
Ja, herzlich willkommen zurück, Christoph.
Also ich hab so Plastikzitronen gefunden bei uns. Kennst du?
Mal gucken, wie gut es funktioniert.
Und was ich noch gefunden habe, ist eine Limetten-Avocado-Mayonnaise.
Das würde ich behaupten, funktioniert nicht. Du brauchst auf jeden Fall Säure.
Also ich lege es jetzt ein bisschen, schwenke ich das jetzt in dem Saft, den ich hier rüber habe. Und jetzt esse ich das.
Okay, du tunkst, ja? tunkst das mal so richtig ein.
Ja, ja. Mache ich, genau. Also. Du
bist sprachlos.
Es zieht mir die Schärfe in die Nase. Ich schmecke die Schärfe nicht mehr am Anfang, sondern nur noch am Ende. Aber ich glaube, das ist ein Urlaubsding, Mattes. Das ist so das Tomatensaftphänomen, ganz ehrlich. Ich habe also...
Also die Schärfe habe ich gar nicht mehr. Ich weiß...
Also ich am Anfang auf jeden Fall ist mir nicht mehr da. Das ist auf jeden Fall anders. Das glaube ich, ja.
Aber es ist crazy, ne? Man beißt da rein und irgendwie ist es nur noch Crunch. Crunch
aber und zieht, süß irgendwie. Es zieht dir ja trotzdem noch die Nase hoch am Ende des Tages.
Das habe ich glaube ich, nicht mehr gehabt.
So, Limettenmayonnaise.
Das wird nicht funktionieren. Jetzt hast du rohe Zwiebel. Fängst du an zu weinen oder bilde ich mir das ein?
Ich habe ja auch die Zitrone eingetunkt, die Zwiebel als und die Limettenmayonnaise, also ja. Doppelt hält besser.
Ja.
Ja, ist scharf. Also wird jetzt nicht mein Lieblingsessen, Mann. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja.
Hätte ich lieber einen Apfel.
Gut, dass es kein Apfel ist, da gehe ich mit. Naja, aber jeder kann das hier mal ausprobieren. Ja? Alle unsere ZuschauerInnen können das gerne mal zu Hause ausprobieren. Am besten mit frischen Libetten überträufeln.
Das ist trotzdem scharf, ganz ehrlich. Hast du es zu Hause dann schon mal nachgekocht?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Tomatensaftphänomen, ganz ehrlich. Oder ist es für den Sommer? Also mir brennt das in der Nase, ich habe leichten Schnupfen.
Ich habe es zuerst mal gegessen und ich war wirklich perplex, dass ich auf eine Zwiebel beiße und ich nur diesen Crunch habe von der Zwiebel und sonst war es süß. Ein bisschen. Und das finde ich ganz, ganz verrückt. Wirklich.
Und die waren nicht angebraten, die Zwiebeln?
Nein, die waren roh.
Und das habt ihr euch selber so gemacht als Straßenessen oder habt ihr das im Restaurant... Ich glaube, die machen das anders. Da ist noch ein Trick bei.
Vielleicht sind auch die Limetten anders. Who knows? Der Dreck, das alte Brackwasser, was man nutzt, um Limetten zu waschen, das hat dafür gesorgt, sicherlich. Ja, weil das ist eine Erfahrung, die ich langfristig mitnehme für mich, dass ich das mag. Ansonsten, über Verkehr haben wir schon geredet, wie crazy das war. Ich möchte noch hinzufügen, ich hab tatsächlich ein Tagebuch geführt. Und viele der Tagebücher sind entstanden, als ich auf Fahrten war. Also habe ich mir noch Notizen gemacht über die Fahrten selber. Und was mir aufgefallen ist, ist auch so Roller zum Beispiel, diese Motorroller, da sind immer so bis zu 4 Leute drauf. Ich habe also ganze Familien gesehen oder Leute mit kleinen Babys und die halt ohne Helm, ohne alles, sitzen die da und haben das Baby so casual im Arm und fahren halt auf der Autobahn mit 80 mit unserem Roller.
Weil das, wenn du keinen Unfall brauchst, brauchst du auch keinen Helm.
Das stimmt, ja. Und wenn ich, also haben durchaus einige Leute Helm getragen, aber der war nie zu.
Vielleicht glauben die nicht 100% dran. Und die machen das nur, weil ihre Mutter das gesagt hat.
Wahrscheinlich, ja.
Zu dem Thema komme ich nämlich, weil meine Mutter hat mich gefragt, ob du dann diese Dabawalas gesehen hast, diese mit diesem Essen.
Ja.
Wo du deine Essenslieferung machen wolltest. Hast du gesehen?
Essenslieferung? Was meinst du mit Essenslieferung?
Ja, wo das Mittagessen geliefert wird. Du hattest doch diese große Idee, jemand kocht für jemand anders und dann wird das irgendwo hingeliefert.
Ach so. Dabba ist so ein gängiges Ding und Dabawala habe ich nicht gesehen, glaube ich, explizit. Und Dabba gibt es ganz viele. Das ist nicht so, ich glaube, das Wort für Imbiss oder so.
Ach so.
Ja. Okay. Und ich habe in ganz vielen Dabbas gegessen. Ich habe viele gesehen. In der Gast gegessen habe ich nicht so vielen, ehrlich gesagt.
Aber du hast jetzt keinen jemand hat Essen von dir, so dir Essen gemacht und du hast es geliefert bekommen über so ein kompliziertes System.
Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das essen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil viele Sachen sind schon, du brauchst eine gewisse Vertrauensgrundlage dem Laden gegenüber und gerade so geliefert, da weißt du ja gar nicht, was da abgeht. Und du siehst ja, also ganz, ganz viel Streetfood und so und dann hast du da sowieso wenig Vertrauen und haben wir auch, also ich habe mich nicht getraut, Streetfood zu essen, also richtiges Streetfood, echt. Also ich hatte so Streetfood essen, aber in dem Kontext von einer Hochzeit, wo das professionelles Catering gemacht hat. Aber so richtig Street-Food habe ich mich nicht rangetraut. Und auch, glaube ich, aus gutem Grund, weil da gab es dann immer so Szenen, wo ich bin dann langgelaufen an der Straße und da sind halt überall sind so kleine Läden, die machen da halt dann so irgendwas frittieren die und so, was ja eigentlich okay ist, du frittierst den ja safe, aber immer drumherum ist ein Problem. Du hast dann die, zum Beispiel die Teller oder so, die sie mit dem Leitungswasser halt abspülen und das Leitungswasser ist, so, ist halt wirklich das auf keinen Fall, das solltest du quasi gar nicht anfassen, so ungefähr.
So, das und duschen, wie machst du das? Und so, machst du das mit Leitungswasser?
Ja, oder? Ja, schon. Aber da halt nicht den Mund aufmachen. So, dass es nicht in deinen Körper kommt. Das ist das Ziel. Ich habe auch zu Hände waschen, habe ich auch Leitungswasser benutzt. So, aber ja. Es ist, also, muss wirklich vorsichtig sein. Und das wird auch bei mir, die Erreger, die ich jetzt hatte, die findet man auch wohl nur in so verunreinigtem Leitungswasser typischerweise. Zumindest bei einem stand es auf meinem Merkblatt des Bundesministeriums mit drauf. So. Ja, naja, und aber Sicherheit ist sowieso eine Sache, ne? Also das ist ja viele so auf Vertrauensbasis, man fährt so mit den Autos mit, ein Taxifahrer und so ganz, also ich bin eingestiegen und hab gesehen, wie er gefahren hat und dann ist man kurz besorgt, aber irgendwie du hast sofort schnippt dein Gehirn oben auf, es ist okay, lehn dich einfach zurück, die machen das dir jeden Tag. Und da waren Situationen, wo ich, glaube ich, sonst Panik bekommen hätte. In Deutschland würde es einfach angepöbelt werden und hätte ich einen Puls von 180 und da war so, ja, naja, haben wir kurz mal eine Vollbremse gemacht. So passiert.
Aber angeschnallt wart ihr schon und der Fahrer auch. Oder glauben die auch nicht?
Meistens war ich angeschnallt. Häufig, aber war der dann einfach nicht da oder eingeklemmt, aber das waren immer nur so kurze Fahrten. Bei den langen Taxifahrten hatte ich zum Glück einen Anschnaller.
Wurdest du abgezogen? Das hört man auch oft.
Ich wurde nicht direkt abgezogen. Es gab Situationen, wo ja jemand das versucht hat. Also abgezogen, meinst du einen Scam oder meinst du überfallen?
Ja, wurdest du gescammt oder wurdest du im Sinne von, da musst du das Dreifache bezahlen, weil du quasi aus Europa kommst?
Ja,
oder
also
so?
Jeder Taxifahrer hat versucht, was draufzuschlagen. Nicht jeder. Es gab auf jeden Fall ehrbare Leute, die einen echten Preis gemacht haben. Also, was ich jetzt einfach super billig fand, sagen wir so, und deswegen fand ich was okay. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel Hausnummer, wir sind von, also ich war eben schon dabei, ich habe Chandigarh erzählt, da sind wir mit dem Taxi hingefahren, wir sind dann zurück nach Delhi gefahren, von Delhi einen Tag nach Taj Mahal und zurück. Und dann sind wir nach Rishikesh, was so ein Yoga-Ort ist eigentlich, im Norden von Indien, direkt am Fuße vom Himalaya. Und da sind wir hingefahren für 5.500 Rupien, was... Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Das sind, glaube ich, 40 Euro. Bummelig, 60 Euro, glaube ich. Und das Taxi zwischen unserem Hotel neben Rishikesh, was so knapp eine halbe Stunde entfernt war, nach Rishikesh rein, hat 1.500 gekostet. Das einfach stand nicht im Verhältnis. Und das war auf jeden Fall, wir ziehen hier mal die dummen Touris ab. Und wir hatten aber keine Wahl, weil wir im Nirvana da waren. Und wir hatten quasi ein Taxiunternehmen zur Auswahl, was uns da hinfahren wollte. Und wenn wir zurück wollten, ähnliche Situationen, die lange rumdiskutiert mit verschiedensten Autofahrern und gesagt, nee, das ist teuer. Es ist ja nicht teuer.
Hast du verhandelt?
Ja, klar, jedes, immer. Aus Prinzip. Ich lasse mich ja abziehen bis zu diesem Punkt. So. Ich hab Diskussionen geführt über Centbeträge, die mir eigentlich, die ganz ehrlich, also die sind mir vollkommen egal. Aber es geht ins Prinzip. So, man will ja nicht jetzt so für mit einem Tuk-Tuk fahren und sagen, ja, hier, ich fahre eine Strecke, die könntest du für 50 Cent fahren und die fährst du dann für 1,50. Das sehe ich nicht ein. So. Auch wenn 1,50 eigentlich völlig okay sind für die Strecke. So. Aber du weißt, du kannst weniger bezahlen. Ein bisschen abziehen lassen habe ich mich immer. Das war, also ich bin schon in den Touristenpremium zu zahlen, finde ich okay, tatsächlich. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. So irgendwie mehr als das Doppelte oder so sehe ich nicht ein. Es gab auf jeden Fall Situationen, wo die gesagt haben, ja, für 400 fahre ich dich irgendwie. Ja, für 400 gehe ich da selber zu Fuß hin.
So. Euro oder
Rupien. Oder? Also was sind das? War das 5 Euro? Wir hatten eine Situation, wir waren beim Taj Mahal, weil man das machen muss natürlich, wenn man in Indien ist. Und da hatten wir so einen Tagesausflug mit Tourguide. Und dann waren wir schon so, Tourguide. Schickt halt einer dazu. Und dann hieß es, der ist schon bei der Tour dabei und so weiter und so fort. Ja, der wollte natürlich A, sich Trinkgeld bezahlen lassen. B, hat er dann gesagt, ja, wir hier Frühstück, also wir sind morgens um 2.30 Uhr losgefahren, um dann den, den Sonnenaufgang mitzuerleben beim Taj Mahal. Und der hat dann gesagt, ja, hier, ich kann euch super, habt ihr vielleicht Hunger, habt ihr Lust auf ein Buffet? Es gibt das super Sonderangebot für euch. Mit denen habe ich ein Agreement so in so einem Hotel, wo wir auch kurz, als wir ankamen in dem Ort, wo der Taj Mahal ist, hingegangen sind, ja, geht da mal ruhig auf Klo und so, die haben hier die besten Klos in der Nähe. So, da sind wir da angehalten. Und da fanden wir schon komisch, dass wir hier so in das Hotel rein können. Ja, stellt sich raus, natürlich, er hat einen Deal mit denen und kriegt halt, muss richtig dick Provision kriegen, wenn er da die Leute zum Essen reinholt. Und das war dann für 1000 Rupien, was halt schon für so ein Essen schon teuer war. Also, weiß nicht, so eine Hauptspeise im Restaurant kostet so 300 oder so. Also schon ganz schön knackig. Und er wollte dann auch noch eine nach dem Taj Mahal, das hat er ganz okay gemacht. Ich fand seine Führung da einfach ein bisschen uninspiriert, sage ich mal. Aber so grundsätzlich war die okay. Das Wichtige war drin. aber danach so, ja, wir machen jetzt noch eine Tour durch die historische Altstadt in Agra, was der Ort ist, wo der Taj Mahal steht. Da war ich so, okay, nach dem Buffet, da wusste ich schon, das ist sketchy as fuck, das machen wir nicht mit. Die Tour durch die Altstadt war, wir halten dann an so einem Laden. Und das war ein, setzt euch hier mal hin, und dann fängt da der Besitzer des Ladens zu erzählen, dass er irgendwie, ja, die haben so Bestickung, also bestickte Taschen und so, und die sticken da und machen und sagen, ja, hier, wir arbeiten mit hier irgendwie 40 Läden zusammen und wir sind hier die Edelstein-Experten. 2 Minuten Informationen, ganz, ganz wenig, dass das hier so, und wir noch so mit die Einzigen sind, die das machen. Und dann war es ein Verkaufsgespräch. So. Und nehmt euch hier nochmal einen Tee und so. Das war ultra unangenehm. Wir wollten auch gehen. Wir wussten, was hier jetzt abgeht, dass es offensichtlich ein Verkaufsscheiß ist und der jetzt sich durch 10 Läden führen würde, wo wir denn was kaufen sollen.
Du hast eine Kaffeefahrt gemacht.
Ja, genau. Es war so eine Kaffeefahrt. Aber die dritte noch bei uns dabei war, übrigens, eigentlich sollten wir als große Gruppe reisen, aber alle waren krank, bis auf uns. Alle hatten irgendwas sich eingefangen. Wir waren noch so, haha, witzig, dass wir nichts haben. Gut, haha. Ja, hat nur 2 Tage noch gedauert. dann war ich dran und heftiger als alle anderen. Naja, auf jeden Fall, die hat sich dann in die Gespräche verwickeln lassen. Das war ganz witzig, die war so richtig, richtig versiert im Verhandeln. Die kam selber aus.
Ihr kanntet die aber auch? Oder wie war das jetzt eine Fremde von
irgendwie? Die war Teil unserer Gruppe aus Deutschland.
Ah, okay.
Die ist selber aber aus Ghana ursprünglich. Und die konnte richtig knallhart verhandeln. Das war großartig, dazu zu gucken. Also die hat auch wirklich so dieses Souvenirscheiß, wo das die Leute versuchen, an der Straße anzudrehen, am Taj Mahal. Da hat sie mitgemacht bei dem Spielchen. Aber so knallhart. Ja, hier irgendwie. So Magnete für einen Kühlschrank oder so mit dem Taj Mahal drauf. So, und dann sie so, 300 Rupien, sagen die Leute. Und sie, 20. Und Knaller durchgezogen. Und die haben gesagt, good price, 150. 20. Und sie sind einfach komplett knallhart geblieben und so. Und die Leute waren richtig, die waren einerseits mega angepisst und auf der anderen Seite haben die angefangen zu grinsen. So, und die wussten, die haben es gerade mit Profi zu tun. Und das hat sie 3-mal mitgemacht. Und so ein so einen Magneten hat sie gekauft und auch der Tourguide meinte, oh, das ist ein guter Preis, den du bekommen hast. So quasi Einkaufspreis. Und also für ein paar Cent hat sie so ein Ding gekauft. Ein anderer meinte, ja, hier so, so, ich weiß gar nicht mehr was, das war eine Kette oder so. Und meinte, ja, das ist auch nicht nur Plastik oder so, das ist hier wirklich Marble und so. Das ist also
Marble.
Marble, ja. Und ich kann das beweisen, indem er mit dem Feuerzeug drunter gehalten hat, dass es nicht wegschmilzt. Und ich habe gesagt, ja gut, dann, okay, hast du Feuerresistenz, Plastik. Großartig. So. Und dann war, der wollte auch 300 und meinte, das ist ein richtig guter Preis. Und eigentlich wollte er 600. Und sie hat 20. Und der war richtig angepisst. Der war richtig, der ist noch hinterhergegangen und auch so, was fällt dir ein? Das ist hier richtig, was ist Qualität und so. Und sie hat 20. So. Also zurück zur Tour. Man hat schon gesehen, es war alles ein bisschen sketchy. Es gab beim Taj Mahal, musstest du Eintritt zahlen. Und es gab halt Touristen-Tickets und es gab Einheimischen-Tickets. Und er, ja, ich besorge die für euch. So. Ich hole euch die
Einheimischen-Tickets.
Und er natürlich, 100 pro hat er die Einheimischen-Tickets für uns gekauft. mit unserem und die Differenz einbehalten. Ja, und wir haben einfach dann diesen, die hatten diesen Laden dann und die da mit uns mit war, die hat sich dann irgendwie Gespräche verwickeln lassen und so. Und wir saßen dann wirklich, meine Frau und ich, so genervt von der ganzen Situation. Die Typen wollten auch nicht mehr mit uns reden, so ungefähr, weil die gemerkt haben, dass wir einfach null interessiert sind. Mhm. Und als sie dann anfingen, da die andere zu verhandeln über eine kunstbestickte Tasche, die so irgendwie 70 Euro kosten sollte, er hat auch einen Euro-Preis genannt und so, und sie anfangen wollte mit, ja, ich gebe dir dafür 1000 Rupien. Das war überhaupt nicht witzig. So, da hat er überhaupt nicht mit sich reden lassen. Und dann haben wir die Tour abgebrochen und gesagt, nee, also wir fahren jetzt hier einfach nicht, wir fahren die Tour jetzt einfach nicht weiter, weil das offensichtlich, es ist das hier so eine, wir ziehen uns Geld aus der Tasche Tour. Und ja, naja, dann sind wir auch noch wieder nach Hause gefahren. Taj Mahal ist ganz nett, so, kann man mal machen. Ist halt auch nur ein schickes Gebäude. So, sieht ganz cool aus, so in der Sonne. Also man geht da morgens hin, weil der Marmor, aus dem der gemacht ist, der ist so ganz leicht transparent. Und der nimmt dann die Farbe an von dem Licht, was auf ihn scheint. Sprich, morgens hast du halt den Sonnenaufgang und dann wechselt das Gebäude halt die Farbe und es sieht ganz cool aus. Wir hatten aber halt total Nebel und dadurch war der Effekt nicht so prägnant. Also es war trotzdem ein bisschen so schimmerig und so und es sieht cool aus, ohne Frage. Aber den ganzen vollen Effekt hatten wir halt nicht, weil es so neblig war. Also weißt du, was hinterm Taj Mahal ist?
Müllkippe.
So, das war die Frage, die ich beantworten wollte, als ich hingekommen bin.
Und was ist dahinter?
Ein dreckiger Fluss, kann ich dir sagen. Und auf der gegenüberliegenden Seite vom Fluss wurde angefangen, das Fundament zu bauen. Der Typ, der das ursprünglich gebaut hat, der Sultan oder was es war, der hatte...
Der Touch.
Bitte?
Der Mahal.
Ja, genau. Der hat angefangen, Taj Mahal heißt, hieß, glaube ich, seine Frau oder heißt Frau, bin mir gerade nicht mehr sicher, ich hab mir das nicht gemerkt. Der wollte auf jeden Fall das gleiche Gebäude.
Hat er gut gemacht, die Präsentation.
Hat er gut gemacht, ja. Der wollte das gleiche Gebäude in Schwarz gegenüberbauen für sich, als sein Grab. Und da hat sein Sohn dann irgendwie ihn eingesperrt, ihm das, den Regierungsplatz quasi geklaut. Und ihn in Hausarrest quasi gepackt und dann diese ganzen Bauarbeiten abgebrochen. Und da sind jetzt so Fundamente vorbereitet und eigentlich sollte dort das gleiche stehen in Schwarz, um den Fluss herum quasi, so wie so ein Tor, weißt du?
Ja. Ja.
Aber der Fluss, der ist, ist halt, da siehst du halt die ganzen Plastik rumschwimmen und so, es freut dich. Apropos, also die haben überhaupt gar keine Hemmung, was Müll angeht, ne? Bei uns kommt ein Taxi an einem Hotel, direkt an dem Fluss. Und das Erste, was der Typ macht, ist seine Flaschen, die er so dabei hatte, 3 Stück, so richtig mit Schwung, mit Bock. Der hatte richtig Lust darauf, die Flaschen in den Fluss zu werfen. So, hat er sich gefreut, dass er so weit werfen konnte und so. Und ich dachte, Digga, was kannst du nicht machen? Der ganze Fluss, da liegt das einfach alles rum. Der ist traurig. So, und da, ja, überall ist Plastikmüll einfach, liegt da rum.
Also das Problem, was ich gerade habe, Mann, ist, mein ganzer Raum stinkt nach Zwiebel und ich würde... Und ich denke, wir müssen den Rest auf nächste Woche verschieben. Weil das Problem muss ich hier erstmal lösen. Ich kann dir noch berichten, dass ich jetzt angefangen habe, mich an Marzipan ranzutesten. Ich mochte das jahrhundertelang nicht.
Uiuiui.
Seit Christoph Gedenken mochte ich kein Marzipan und bin jetzt dabei. Ich bin aber noch nicht zum Connoisseur geworden. Also es ist noch billig Marzipan. Also es ist schon Marzipan mit Mandel. Ich habe das schon verstanden, dass es Unterschiedliches gibt. Ich finde das so ganz lecker mal so als Snack.
Mm.
Fast besser als eine Zwiebel mit Limette, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da bin ich ja so bei Ingwer, ist jetzt mein aktuelles Projekt. Ingwer mochte ich immer nicht so richtig. Und inzwischen bin ich so weit, ich mag Ingwer, nur nicht so direkt. Weißt du, ich mag Ingwer nicht so pur. Wenn ich es mir merke, dass ich raufbeiße, finde ich es nicht geil. Aber so die Note finde ich ganz nice. Ingwer-Tee finde ich super lecker, tatsächlich. So weit bin ich schon. Aber irgendwie, weißt du, so indisches Essen oder so und dann, also, habe ich jetzt da nicht gehabt, aber in Deutschland, indisches Essen ist immer so klein geschnittene Ingwer-Stücke einfach oben drauf gelegt. Wenn ich darauf beiße, der zieht sich bei mir alles zusammen. Aber es ist, man wird, ja, man formt sich selber und den eigenen Geschmack. Und es gibt sehr, sehr wenige Sachen, die ich nicht mehr mag, so, wo ich nach kindischen, ich esse das nicht, weil ich mag das nicht. Weißt du, diese Einstellung habe ich zu sehr wenigen Sachen nur noch. Ich hab jetzt Lakritz, mochte ich noch nie, aber ich war in einem Lakritz-Laden, so einen richtigen, und habe alles durchprobiert und musste feststellen, ich mag manchen Lakritz mag ich, wenn er sanft ist, sozusagen. Und dann finde ich ihn auch ganz lecker.
Salmiakschärfe magst du nicht, aber so süßen Lakritz.
Ja, also beziehungsweise, ich kann es ja auch gar nicht so genau eingrenzen. Ich kann nur sagen, manche Sachen, also auch, manche Sachen waren ganz mild und die waren dann lecker. Also ich mag den Nachgeschmack von Lakritz zum Beispiel sehr gerne. Ich mag, wenn ich drauf rumkaue und so, mag ich das nicht. Aber sobald ich es runtergeschluckt habe, hat man so ein bisschen noch so im Hals und im Mund noch so ein bisschen den Geschmack noch da. Und das finde ich ganz lecker.
Wie du das beschreibst, also so würde ich niemals Lakritz, also habe ich noch nie, also ich bin kein Lakritz-Konnoisseur, würde ich mal sagen.
Ist,
also
das ist halt das Ding, zum Beispiel Lakritz-Tee ist auch super lecker, mag ich gern. Und das ist genau dieser Nachgeschmack, der nur noch da ist, der Rest ist weg. Und was ich überhaupt nicht mag, sind so diese Haribo-Lakritz, das ist absolut, das finde ich richtig eklig. So, aber der Rest, so guter Lakritz, glaube ich, mag ich jetzt ein bisschen.
Nee, mal mit Tee habe ich eine offene Rechnung. Getränke, die man nicht schnell trinken kann, sind keine geilen Getränke. Mein Take. Wenn man, das ist zu heiß. Tee löscht keinen Durst. Du trinkst es als Beschäftigung, aber niemals als Durstlöscher. Das geht nicht. Also jedes Getränk müsste den Durst löschen können, wenn man durstig ist. Und Tee macht das nicht, weil du es nicht schnell genug trinken kannst. Lauwarmer Tee, okay. Eistee, klar.
Aber wie trinkst du deinen Kaffee denn? Weil du trinkst den ja auch nicht dann kalt.
Ja, Kaffee ist ja tatsächlich, trinke ich nicht. Habe ich noch nie Kaffee getrunken, wenn ich Durst habe.
Ja, siehst du? Und Tee trinkst du auch, weil du Bock hast auf einen Tee. Nicht, weil du Durst hast.
Es gibt Leute, die trinken den ganzen Tag Tee und nichts anderes. Und die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil du hast im Mitte des Tages hast du irgendwann geil Durst. Und dann musst du auch mal ein ganzes Glas exen können.
Aber das hast du dann, wenn du die ganze Zeit Tee trinkst, hast du keinen Durst, weißt du? Hier, denk aber drüber nach.
Doch, wenn ich den ganzen, ich bin ja manchmal krank. Und dann trinke ich Tee den ganzen Tag. Und ich habe den ganzen Tag Durst und ich trinke den ganzen Tag Tee. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich habe von Tee Durst, weil ich nicht genug davon trinken kann auf einmal. Ja. Mein Körper signalisiert mir, du hast noch nicht genug getrunken, sondern immer nur gesippt.
Ja.
Rant Ende.
Naja, und Marzipan ist gerade dein Projekt, ja? Hast du ein anderes Projekt abgeschlossen? Magst du Dinge noch aus deiner Kindheit nicht?
Spargel zum Beispiel geht immer noch nicht. Geht nicht. Erbsen? Habe ich dir die Erbsengeschichte schon erzählt? Nee,
Erbsen sind doch geil.
Erbsen fand ich mal richtig geil als Kind. Und dann, Kind mit seinen ersten 2 Mark, geht er in den Edeka und kauft sich so eine 750 Gramm Dosen Erbsen und Karotten. Isst die komplett durch als Kind.
Kotzt.
Ich bin das, ich bin der Junge in dieser Geschichte.
Ja. Das habe ich mir schon gedacht, Christoph.
Ja, ich wollte das nur nochmal wiederholen. Und dann, ich habe nicht gekotzt, aber mir ging es 2 Tage schlecht, ungelogen. Dann mochte ich keine Erbsen mehr. Und inzwischen esse ich keine Erbsen mehr, weil ich habe eine Abneigung gegen, ich nenne es Puler, Dinge, die zu aufwendig sind zum Essen, um sie zu benutzen. Weil immer, wenn ich Erbsen esse,
ja,
esst man die mit etwas, wo man Messer und Gabel hat. Und auf eine Gabel gehen nicht genug Erbsen rauf. Und jetzt kommen wir nicht mit, du kannst das mit Soße vermischen und dann kannst du es besser löffeln. Nein, es gehen nicht genug Erbsen auf eine Gabel, um dich komplett zu befriedigen. Jedes Essen, so, das ist genau wie mit Tee. Du musst jedes Essen, du musst es richtig voll laden können, um einen ganzen Happen
davon zu nehmen. Okay, verstehe ich. Hear me out. Also wenn du pur Erbsen isst, verstehe ich, das ist nervig. Das auf die Gabel zu kriegen, absoluter Krampf.
Ja.
Verstehe ich absolut. Aber es im Essen drin zu haben, so zu dem,
ja, zum Beispiel, dann ist alles gut.
Ich finde halt Erbsen ist so gut. Geil, weil du nimmst tiefgefrorene Erbsen. Du machst nichts damit, außer es erst ins Essen reinzuwerfen und bist fertig. Weil die sofort gegart sind. Das finde ich großartig. Ich bin sehr, sehr großer Erbsen-Fan inzwischen.
Ja.
Weil du musst ja nur mit heißem Wasser aufgießen und dann hast du gekochte Erbsen quasi. Ist großartig.
Okay, das gebe ich dir, wenn man das irgendwo als Beigabe hat, habe ich kein Problem mit Erbsen, esse ich gerne. Aber ich, als jemand, der aus einem klassischen 3-Komponenten-Haushalt kommt, wo Erbsen eine Beilage sind zu, du hast ja, was Fleischiges oder was Fleischersatzmäßiges, ja, quasi so eine Hauptspeise. Ja. Dann hast du Kartoffeln, also was Kohlenhydratiges, Kartoffeln.
Protein, Kohlenhydrate und dann noch was Gemüsiges.
Was Gemüsiges, so. Ja. Und wenn dieses gemüsige Erbsen ist, dann ist es ein Krampf.
Und ich sage dir die Lösung zu genau deinem konstruierten Fall. Du zerdrückst ein paar Kartoffeln, mixst das zusammen und dann hast du die perfekte Masse.
Nee, Musen habe ich abgelegt mit 8. Nee, wer Mus hat die Kontrolle über seinen Teller verloren, ganz ehrlich.
Wenn du das sagst. Apropos nicht mögen, was mir noch ein kleiner Bogen zurück zu Indien und also als kleiner Teaser vielleicht fürs nächste Mal. Ist kein Teaser, aber ich erzähle es trotzdem. Ich war großer Fan von indischen Essen. Das ist was man auf dem Dorf quasi hatte man das nicht. Denn das kriegt man immer mit aus Film und Fernsehen, dass Leute so viel indisch essen irgendwie und das wohl so geil ist. Dann kommt man in die große Stadt und dann isst man indisch und findet das eigentlich ganz geil, also sowas bei mir. Ich fand es ursprünglich super geil. Und dann fand ich es sehr schnell sehr langweilig. Jetzt finde ich Indisch eigentlich hier nicht mehr geil. So dachte ich. Der Trick ist, nach Indien reisen und echtes indisches Essen essen, was mal nicht nach europäischer Würzung ist, sondern nach lokaler, wo du dann so richtig, da hast du richtig Pfeffer drin, sag ich mal. Also, und das ist so geil. Also ich fange an zu schwitzen beim Essen, aber es ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Alles schmeckte geil einfach, weil alles hat diese kräftigen Würzungen. Ich habe hier ja sogar diese Snacks letzte Woche erzählt, die mit meinem Namen drauf. Selbst die haben die sind gefüllt, das sind quasi Kekse, gefüllt mit Gewürzen einfach. Und es ist richtig geil irgendwie. Ja, das wollte ich noch kurz in den Raum werfen. Vielleicht einfach mal auch, wenn man indisch essen geht in Deutschland, einfach mal fragen, ob die es indisch würzen kann. Weil das werde ich jetzt machen, um mein indisches Essen-Game richtig auf ein neues Level zu ziehen.
Wir kommen heute nicht mehr zueinander. Also indisch essen, mein Take on indisch essen ist, es ist immer nur ein Topf mit Reis. Und der Eintopf variiert minimal und deswegen finde ich es langweilig. Das ist indisches Essen für mich.
Genau, und das ist, weil da nicht genug Gewürze drin
und
ist.
Und zweiter Take, ich esse kein Schaf, weil Schaf ist kein Geschmack, das ist einfach nur Faulheit. Und
das
ich
ist
esse
der
kein
Punkt.
Schaf.
Es ist nicht, das ist echt ein krasser Unterschied. Also es ist kein, die Schärfe von indischem Essen ist keine Schärfe von Chili. Das ist eine andere Schärfe. Das ist einfach so ein, also im Englischen sagt man ja spicy. Und das ist eigentlich besser, weil es ist halt so viel Gewürz drin, dass du so ein Overload hast im Mund. Aber es ist nicht Chili-Schärfe, wo dir alles brennt und du nichts mehr mit dem Mund machen kannst, außer schwitzen und Milch trinken. Das ist es nicht. Mhm. Sondern es ist einfach so ein, bei mir ist es so ein Overload im Mund einfach. Aber der ist geil. Und dann fange ich auch ein bisschen an zu schwitzen. Also schon eine leichte Schärfe, ganz bisschen so Chili-mäßig hat man schon, aber halt nur so ein bisschen. Und der Rest ist einfach so, alles ist einfach 100-mal mehr drin, als du denkst. Als du in Deutschland würdest du so, ah, du machst so hier ein Löffelchen, so ein bisschen Chili-Pulver oder ein bisschen Paprikapulver rein und die machen halt eine Tüte auf und kippen da so 2 Kilo rein, mixen es einmal durch und das ist das Essen.
Ich höre dich, aber ich fühle es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe eine große Packung Gewürze gekauft, vielleicht kannst du vorbeikommen, dann machen wir dir mal ein leckeres Masala.
Mal richtig Masala. Mit diesem Gedanken, denke ich, können wir die Folge aufschließen.
Ja, mehr dazu nächste Woche, was noch alles zu berichten ist aus Indien. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folgt uns bei Instagram, kommt auf unsere Website vorbei, auf
lufthieroben.de. Wichtiger ist aber, geht bei Spotify oder iTunes, abonniert uns dann, gebt uns da Sternchen. 5 wäre, glaube ich, gut. Bis dahin, bleibt gesattelt, haltet Zügel fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonnenuntergang. Namaste. Sagt man das auch zum Tschüss sagen?
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das mitbekommen, aber ich habe mich überrascht.